eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Der noch nie dagewesene Anstieg der Fallzahlen politisch motivierter Straftaten ist eine bedenkliche Entwicklung, die wir mit aller Konsequenz und Entschlossenheit bekämpfen. Insbesondere die hohe Zahl antisemitischer Straftaten ist nicht hinnehmbar. Wir müssen allen verfassungsfeindlichen Bestrebungen und jedweder Gewalt entgegentreten und werden nicht akzeptieren, dass Straftäter Angst und Schrecken verbreiten, sodass Ehrenamtliche und Politiker ihr Engagement einstellen. Die aktuelle Statistik unterstreicht einmal mehr den dringenden Bedarf einer gemeinsamen Sicherheitsoffensive von Bund und Ländern, also einer echten Zeitenwende in der inneren Sicherheit. Ja, neuer Innenminister, irgendwie die gleichen Töne. Plötzlich sitzt da nicht mehr Nancy Faeser auf dem Podium der Bundespressekonferenz, in den Räumen der Bundespressekonferenz in Berlin, sondern Alexander Dobrindt. Jetzt präsentiert er eben, relativ zum Anfang seiner Amtszeit, die jährlich neuen Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität. Und wie zu erwarten, gehen auch die nach oben. Klar, er erbt da jetzt erstmal die Zahlen vom letzten Jahr, weil es geht eben um die Zahlen von 2024. Aber man kann eigentlich immer davon ausgehen, wenn diese Statistik kommt, dass die hoch sind. Und jetzt sind sie auf einem neuen Höchststand, wie eben vom Innenminister auch festgestellt. Vielleicht vorab nur mal die große Zahl, die über allem steht, die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist im Jahr 2024 um 40,2% auf 84.172 Delikte angestiegen. Damit herzlich willkommen, Sven.
Hallo, Gerrit.
Zu einer neuen Folge Rechtsgerichtet. Und wie gesagt, das sind die Zahlen alles zusammengerechnet. Die werden ja dann aufgeschlüsselt nach ideologischem Hintergrund vor allem. Und darüber gibt es ja immer relativ viel Diskussion, auch relativ viel Kritik. Es gibt vielleicht auch Kritik daran, dass die Zahlen jetzt dieses Jahr gerade so hoch ausfallen. Vielleicht gibt es dafür auch Erklärungen. Und genau über das wollen wir alles reden, weil es ist ja auch schon jetzt relativ viel passiert, auch in den ersten paar Wochen von der Amtszeit von Alexander Dobrindt. Und wir gucken jetzt mal auf diese Zahlen. Also dafür dann erstmal die Frage an dich, Sven. Es hat ja mittlerweile so eine Tradition, dass ich dann erstmal so eine Frage an dich stelle oder umgekehrt. Als du sie gehört hast, warst du jetzt besonders beunruhigt? Hat dich das überrascht? Oder so wie ich es ehrlich gesagt eher empfunden habe, ja, war ja irgendwie abzusehen.
Ja, im Endeffekt war es genau so. War ja abzusehen, dass die Zahlen dann am Ende doch so hoch waren. Es sind ja fast nochmal 40% oder nicht fast, sondern ungefähr 40% mehr als im vergangenen Jahr. Das ist dann doch schon ein bisschen überraschend. Wobei man eben auch sagen muss, wenn man so ein bisschen eben sich das Ganze anschaut, kurz bevor die Daten vom BKA und vom Innenministerium jetzt veröffentlicht worden sind, gab es ja auch schon die Zahlen vom VBRG, also vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Die haben ja vor kurzem auch schon die Zahlen rausgebracht und da gab es eben auch wieder einen Anstieg. Man muss dazu sagen, dass dieser Anstieg aber so ein bisschen darauf zurückgeht, dass auch die Zahl der Beratungsstellen gewachsen ist. Nichtsdestotrotz gibt es im Endeffekt seit 2022 auch da wieder einen Anstieg von Gewalttaten. Die machen ja nur die Gewalttaten, wohingegen bei der BKA-Statistik ja alle politisch motivierten Straftaten auftauchen. Das heißt, so groß überraschend war es nicht. Nichtsdestotrotz war ich über wirklich die Zahl oder die starke Zunahme doch schon ein wenig überrascht. Aber wie gesagt, wenn man sich das Ganze genauer anschaut, dann muss man das Ganze wahrscheinlich auch so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, relativieren. Warum? Weil natürlich zum einen wir ein Wahljahr haben und in Wahljahren ist es klassischerweise so, dass die Zahlen dort immer ein bisschen höher sind. Aber der zweite Punkt, der da auch noch mit reinfällt, dass mittlerweile, glaube ich, zum einen das sogenannte Hellfeld ein bisschen größer geworden ist. Das heißt, mehr solcher Straftaten werden zum einen angezeigt und zum anderen, was glaube ich auch mit dazu fällt, ist, dass die alte Bundesregierung, also die Ampel, natürlich auch einen Schwerpunkt darauf gelegt hat. Das war ja auch immer so Nancy Faesers Aushängeschild, dass sie sich stärker gegen Rechtsextremismus engagieren will. Und ich glaube, dass auch da rein so ein bisschen fällt, dass eben ganz grundlegend erstmal die Behörden wahrscheinlich ein bisschen genauer hingeschaut haben, gerade auch, wenn es um den Phänomenbereich Internet, Social Media etc. geht, dass da wahrscheinlich auch mehr wahrgenommen wurde, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Auch, weil es natürlich seit einer Weile jetzt diese Meldemöglichkeit und die Meldepflicht auch gibt von Betreibern von Social Media Netzwerken. Das heißt, das wird so ein bisschen wahrscheinlich auch damit reinspielen, dass eben die Zahl so sehr gestiegen ist, wobei eben im Endeffekt auch die kleineren Bereiche gestiegen sind. Das heißt, da können wir vielleicht gleich nochmal genauer drauf schauen.
Ja, Sven, da hast du ja schon ein paar Punkte angesprochen, auf die man wahrscheinlich noch ein bisschen eingehen kann, die ich auch spannend finde, die ja in Teilen vielleicht auch kritisierbar oder zumindest noch mal ein bisschen zu einordnen sind. Einmal, du hast es ja dieses Wahljahr schon angesprochen. Das war ja auch nicht nur ein Bundestagswahljahr, sondern auch, es gab ja auch viele Landtagswahlen, vor allem ja auch im Osten. Das heißt, hier sind natürlich dann offensichtlich auch viele politisch motivierte Straftaten dazugekommen. Da kommen wir aber auch meiner Meinung nach direkt schon zu einem Problem dieser Statistik, und zwar werden in diese Statistik all diese Straftaten mit aufgenommen, wie zum Beispiel auch die Beschädigung von Wahlplakaten. Das ist per se kein Problem. Sie werden nur in der Gesamtzahl alle zusammengefasst. Das heißt, es wird in der Gesamtzahl, also in diesem Anstieg, über den auch geredet wird, nicht differenziert zwischen der Schwere einer entsprechenden Straftat, was meiner Meinung nach natürlich in der Rezeption immer ein gewisses Problem ist und vielleicht auch in der Fokussierung da, was die drängendsten Probleme sind, die aus diesen Zahlen hervorgehen, so ein bisschen vor allem schlimmere Gewalttaten dadurch fast so ein bisschen untergehen in dieser Statistik, wenn man diese Gesamtzahlen sich immer nur anguckt und selbst wenn man auf die einzelnen Phänomenbereiche eingeht, sprich welche ideologischen Hintergrund die entsprechende politisch motivierte Straftat hat, dass immer erstmal zusammengezählt wird und dadurch natürlich diese Statistiken sich auch immer so ein bisschen instrumentalisieren lassen, je nachdem, wie man es will. Also sprich, man guckt dann auf die Gesamtzahl, aber vielleicht gibt es in gewissen Phänomenbereichen viel gravierendere Probleme, obwohl es in der Gesamtzahl nicht so viele Zahlen, nicht so viele Fälle gibt. Dafür sind die Fälle, die passieren, entsprechend gefährlicher, gewaltbereiter und so weiter. Und das empfinde ich tatsächlich als ein erstes Problem dieser Statistik beziehungsweise der Präsentation der Ergebnisse dieser Statistik.
Vielleicht gleich daran anschließend, dass was man da natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen im Hinterkopf haben muss, ist, dass ja die Bundestagswahl im Dezember losging und dass da also viele wahrscheinlich in diesem Jahr dann noch dazukommen werden. Das heißt, da waren ja noch knapp 2 Monate dazu. Aber um es vielleicht einmal genau zu sagen, es gab im letzten Jahr 17.992 Taten, die dem Sachbereich oder dem Bereich Sachbeschädigung zugerechnet worden sind. Und davon die Hälfte waren politisch motivierte Sachbeschädigung gegen Wahlplakate. Also einfach fast 8.000 Delikte oder fast 9.000 Delikte, die sich nur mit dem Thema Sachbeschädigung beschäftigt haben. Das hier noch einmal als Punkt. Aber du hast, wie gesagt, vollkommen recht, da gab es ja noch mehr Wahlen, die damit reinfielen. Auch die Europawahl war ja im vergangenen Jahr. Das heißt, da haben wir natürlich einige Aspekte.
Und das, was ich dazu gesagt habe, soll das jetzt auch überhaupt nicht relativieren. So von wegen, ach, guck mal, die Statistik, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Es ist, finde ich, nur insbesondere bei diesen heiklen Zahlen sehr wichtig, dass man da auch ein bisschen genauer reinguckt und ein bisschen differenziert. Und ich möchte auch noch auf einen zweiten Punkt eingehen, den du schon angesprochen hast, der mit ein Grund ist, warum sie gestiegen sind, der gleichzeitig meiner Meinung nach ein bisschen mehr Beachtung verdient, auch eine kritische Betrachtung, und zwar das, was du ja angesprochen hast, dass vor allem ja im Endeffekt auch die Beobachtung im Internet und Straftaten im Internet dazu geführt haben, dass diese Statistik nach oben gehen. Du hast auch gesagt, das ist ja in Teilen auch der Wille gewesen von der Ampelregierung, insbesondere von Nancy Faeser, hier mehr Einblick zu bekommen. Da haben sie sich natürlich im Zweifelsfall auch so ein bisschen vielleicht ein Ei gelegt, dadurch, dass die Zahlen dadurch jetzt so nach oben gehen, weil man natürlich auch da gucken muss, was ist denn dann am Ende wirklich eine Straftat, welche dieser Straftat ist politisch motiviert, und natürlich die Meldestellen, die du angesprochen hast, natürlich auch dazu führen, die ja auch viel in der Kritik sind, dass natürlich deutlich, deutlich mehr angezeigt wird. Klar, am Ende geht es immer um eine Strafbarkeit und das entscheiden ja dann im Endeffekt auch die, das entscheiden ja dann auch die Behörden. Das ist ja jetzt nicht so, dass dann da alles direkt reingeht, nur weil da jemand was meldet. Nur trotzdem gibt es natürlich eine große Debatte darum, was ist dann da eigentlich eine Straftat, was ist vielleicht von der Meinungsfreiheit gedeckt, vor allem wenn man dann natürlich darüber redet, wenn es darum geht, wenn da zum Beispiel Politiker beleidigt werden und so weiter. Ich will nur sagen, das ist natürlich auch ein Grund, warum eben diese Zahlen so weit oben sind. Wenn man dann ja auch mal ein bisschen nachgefragt hat bei Herrn Dobrindt oder auch Holger Münch, dem Präsident des BKAs, der das ja immer mitpräsentiert, also sowohl bei Nancy Faeser als auch bei Alexander Dobrindt, sitzt er ja immer daneben. Da sagen sie auch nicht nur, dass diese Wahl, die Wahlen jetzt grundsätzlich dazu führen, dass es mehr Straftaten gibt, weil es halt eine Wahl und dann werden halt Wahlplakate abgerissen, sondern zusätzlich ist einfach eine stärkere Polarisierung innerhalb der Gesellschaft gibt. Das heißt, so selbst mit Wahlen wäre die Gesellschaft nicht so polarisiert zwischen, also auch mit Blick wahrscheinlich ja auch auf den Erfolg der AfD, wären diese Straftaten natürlich trotzdem nicht so hoch. Das heißt, die Wahlen muss man dahingehend auch nochmal einordnen, dass die Zunahme von politisch motivierter Kriminalität in Bezug auf die Wahlen natürlich auch damit zusammenhängt, dass es einfach eine relativ große, immer noch große oder vielleicht noch größer werdende Polarisierung innerhalb der Gesellschaft gibt. Und so muss man eben dann diese Zahlen meiner Meinung nach auch noch weiter einordnen.
Genau, wenn wir da vielleicht mal genauer drauf schauen, also du hast jetzt ja einmal den Phänomenbereich Internet kurz nochmal angesprochen. Allein der Bereich macht 20.000 Gesamtstraftaten an, also knapp ein Viertel aller Taten. Und davon wiederum sind dann ja knapp 10.000 aus dem rechten Bereich, also ungefähr die Hälfte. Was man überall logischerweise sieht, ist dann eben auch eine Zunahme der Taten, und zwar in allen Phänomenbereichen, also links, rechts, ausländische Ideologie, religiöse Ideologie und sonstige Zuordnung. Vielleicht auch da nochmal zum Hintergrund, weil wir das jetzt noch nicht gesagt haben. Ich glaube, links und rechts sind klar, was das bedeutet. Ausländische Ideologie ist so ein Aspekt, der auch länger mit drin war. Das war früher mal, also früher waren ausländische Ideologie und religiöse Ideologie mal ein Phänomenbereich. Die sind jetzt getrennt worden, weil der ausländische Bereich vor allem Aspekte rund um den Nahostkonflikt behandelt, aber auch beispielsweise die PKK. Und ich vermute, darunter fallen auch Auseinandersetzungen, beispielsweise diese Geschichten mit den Eritreern, würde ich jetzt mal vermuten, dass die auch darunter fallen. Religiöse Ideologie ist auch klar, Islamismus vor allem in Deutschland. Und sonstige Zuordnungen, das sind vor allem oder waren vor allem Corona, Reichsbürger etc. Um das noch einmal kurz hier zusammenzufassen, das sind diese fünf Bereiche, die dort aufgeführt werden. Ich glaube, in die ausländische Ideologie fällt, glaube ich, auch Spionage, wenn ich richtig das im Kopf habe. Das sind so die Bereiche, die wir eben haben. Ja, und das macht das Ganze so ein bisschen besonders auch. Und wie gesagt, diese Wahlplakatgeschichte macht halt auch einen großen Anteil aus. Kann man jetzt eben davon halten, was man will. Was spannend ist, ist immer das, wo ich gerne drauf gucke, weil diese Statistik nämlich immer auch nochmal aufzeigt, wie viele Gewalttaten es gab. Und da gibt es jedes Mal, also jedes Jahr wieder, eine relativ starke Diskrepanz zwischen Fallzahlen vom Innenministerium bzw. vom BKA und den Fallzahlen der Verbände, also den Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und eben antisemitischer Gewalt. Und da haben wir eben immer schon eine Diskrepanz gehabt. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen sind diese Verbände eben ein bisschen anders von der Definition, wenn es um das Thema Gewalt geht. Bei der Polizei bzw. beim BKA fallen unter die Bereiche Gewalt eben Tötungsdelikte, Körperverletzung, Brand- oder Sprengstoffdelikte, Landfriedensbruch fällt auch darunter, dann sowas wie Eingriffe in den Straßenverkehr, Freiheitsberaubung, Raub, Erpressung, Widerstandsdelikte und eben Sexualdelikte. Das ist das, was da reinfällt bei der BMI bzw. BKA-Statistik. Bei den Beratungsstellen fallen meistens auch Bedrohungen oftmals damit rein, versuchte Körperverletzungen etc. Und um das auf den Punkt zu bringen, während die Beratungsstellen oder der Bundesverband der Beratungsstellen knapp 3.500 angibt, sind es beim BMI, bei rechter Gewalt, sind es beim BMI knapp 1500, also 2000 weniger, also eine relativ große Diskrepanz, die wir hier haben. Und was zum Beispiel da der besondere Punkt ist, so Widerstandsdelikte fallen da beispielsweise dann gar nicht mit rein. Oder Landfriedenbruch ohne S fällt da nicht mit rein. Oder schwere Eingriffe in den Schifffahrtsverkehr und so weiter. Das fällt da alles nicht mit rein. Das heißt, da kann man wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen gucken. Aber es ist meistens so, dass eben die Zahlen der Verbände ja mit mindestens mal doppelt so hoch sind wie eben die in der offiziellen Statistik, weil man eben ein bisschen anders zählt. Aber ich glaube, da ist eben auch noch viel Nachholbedarf. Und das liegt, glaube ich, auch immer noch oft daran, dass es eben unterschiedliche Definitionen davon gibt, was wird dann im Endeffekt wirklich als Gewalt angesehen. Und bei den Daten vom BKA und vom BMI reichen eben Nötigungen, Beleidigungen nicht als aus, um das eben als Gewaltaspekt mit reinzunehmen, sondern die werden dann nochmal extra aufgelistet.
Ja, also die grundsätzliche Problematik, die sich ja dadurch auch schon irgendwie andeutet von dem, was du gerade beschrieben hast, ist ja ein wenig die Bewertung von Straftaten oder auch die Bewertung von ideologischen Hintergründen der Straftaten. Und da kann man natürlich unterschiedliche Maßstäbe ansetzen. Was ist rechtsradikal? Was ist linksradikal? Was ist antisemitisch? Was ist religiös motiviert? Was ist ausländische Ideologie? Also das ist ja grundsätzlich eine Problematik, wo es ja auch ein größere oder öfters mal eine breitere Kritik an diesen Zahlen gibt. Man muss ja dazu auch sagen, dass natürlich am Anfang einer Straftat beziehungsweise in der Dokumentierung so einer Straftat steht ja immer die Polizei irgendwo vor Ort, die das dann weiter meldet und dann geht das in diese Statistik ein. Das heißt, auch hier muss man natürlich sich das zumindest mal vergegenwärtigen, dass das auch Menschen sind, Polizisten sind, die dann dahin gehen, die sehen, da ist was passiert. Wenn dann oft auch kein Täter ermittelt wird, dann wird das weitergegeben und dann wird das eben erstmal vor Ort eingeordnet von den jeweiligen Polizeidienststellen vor Ort und dann wird das eben weitergemeldet, bis es dann am Ende in dieser Statistik landet und dass da natürlich wahrscheinlich auch viel, ich sag mal, Reibungsverlust ist oder auch Fehler passieren beziehungsweise Dinge unsauber eingeordnet werden, finde ich relativ gut vorstellbar. Und da sind wir ja auch direkt bei einem Punkt, der ja seit wirklich Jahren, zumindest in gewissen Kreisen, die da, sagen wir mal, etwas sensibler mit umgehen, kritisiert wird. Und das ist die Frage nach den antisemitischen Straftaten und wo die denn tatsächlich herkommen, beziehungsweise wer da wirklich die Täter sind, beziehungsweise welchem Phänomenbereich, wie sie ja immer sagen, also links, rechts, ausländisch, religiös oder sonstiges, die dann zuzuordnen sind. Grundsätzlich kann man ja hier zuerst mal sagen, dass natürlich auch die antisemitischen Straftaten, wie auch quasi fast immer, gestiegen sind. Und zwar insgesamt um 20,8% im Vergleich zum Vorjahr, muss man sagen. Und da sind die ja auch schon massiv gestiegen. Wir können uns alle vorstellen, warum. Und sie haben eben dieses Jahr dann 6.236 Fälle erreicht. Also antisemitische Straftaten, wie gesagt, wieder alle zusammengerechnet erstmal. Wenn wir dann jetzt hier drauf gucken, wer hat die begangen? Da können wir sehen, von links waren es 2409 Straftaten, 23 waren es 40, von rechts waren es 2024 3016, im Vergleich zu 2023, da waren es dann 3034, also hier ist es tatsächlich ein bisschen zurückgegangen, um 0,5%, 0,6% eher. Dann ausländische Ideologie, da waren es dann 1940 im Jahr 2024, im Jahr 23 1186, hier ein Anstieg um 63%. PMK religiöse Ideologie, ein Anstieg um 29%. Ich erspare euch jetzt die einzelnen Zahlen. Sonstige Anstieg um 30%. Also die größten Veränderungen von 24 zu 23 im Blick auf Antisemitismus gab es mit Abstand von links um eine Veränderung um 172%. Und dann als zweites die ausländische Ideologie um ein Anstieg um 63%. Auch hier kann man sich vorstellen, wo das herkommt und warum das momentan so ist. Aber man muss auch dazu sagen, in Summe, in der absoluten Zahl natürlich, in Anführungszeichen, Spitzenreiter immer noch von rechts mit den 3016 Straftaten 2024. Und hier können wir jetzt ja mal in diese Analyse gehen, warum es hier seit Jahren eigentlich Kritik an eben diesen Zahlen gibt. Sven, wie würdest du die denn jetzt erstmal vorab einordnen? Weil es ist natürlich ein heikles Thema. Ich halte die Spannung jetzt mal so ein bisschen, um jetzt die Kritik so ein bisschen rauszuzögern, worum es mir eigentlich geht. Es ist ja ein heikles Thema, weil es ist natürlich völlig klar, dass Rechtsradikale antisemitisch sind und dass es wahrscheinlich sehr viele rechtsradikale antisemitische Straftaten gibt in Deutschland jedes Jahr. Und deswegen ist es natürlich schwer, ist zu sagen, ich glaube, das sind keine Rechten, sondern das sind am Ende mehr vielleicht Menschen mit einer sogenannten ausländischen Ideologie oder vielleicht Linke, weil man will ja hier auch nichts relativieren, weil man ja natürlich weiß, dass das wahr ist, dass es eben diese Straftaten gibt. Aber es ja trotzdem wahrscheinlich angebracht ist, hier Statistiken auch mal zu kritisieren, wenn man das Gefühl hat, dass sie nicht richtig sind. Wie siehst du das?
Ja, ich werde dann wahrscheinlich direkt jetzt auf den Kritikpunkt zu sprechen kommen, denn das ist ja wirklich seit Jahren das Problem. Es war ja wirklich lange Zeit so, dass im Endeffekt alle oder nicht alle, aber doch ein Großteil der antisemitischen Delikte, die es in Deutschland gab, von vornherein erstmal dem rechten Spektrum zugeordnet worden ist. Warum? Weil man eben scheinbar immer vermutet hat, dass das eben von rechts kommen muss. Und das ist egal, wer das war. Mein favorite Beispiel ist immer Anfang der 2000er, Brandanschlag auf eine Synagoge. Als Folge dessen wurde ja riesengroß der Aufstand der Anständigen ausgerufen, weil man eben davon ausgegangen ist, dass das ein rechter Brandanschlag auf diese Synagoge war. Hat sich aber herausgestellt, dass das nicht so war, sondern das war in Anführungsstrichen salopp formuliert Protest gegen Israel von zwei, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo sie herkam, aber man würde das heute wahrscheinlich in den Bereich ausländische Ideologie oder religiöse Ideologie packen. Das heißt, das ist immer so ein bisschen das Problem, was dahinter steckt. Es wird erstmal, man kann es jetzt auch nicht verallgemeinern, aber pauschal wird meistens davon ausgegangen, dass antisemitische Straftaten eben von rechts kommen. Und erst seit ein paar Jahren ist, glaube ich, so ein bisschen das dahin gerutscht, dass eben man mehr darauf achtet oder man das auch besser differenziert. Weil was hier nämlich komplett fehlt, ist, dass der Bereich Antisemitismus ja eben in allen Phänomenfeldern, auch in dem Phänomenfeld, das hier gar nicht auftaucht, nämlich der in Anführungsstrichen klassischen Mitte der Gesellschaft. Weil auch da haben wir ja Antisemitismus. Also wer sich erinnert oder wer das Buch von unter anderem Monika Schwarz-Friesel kennt, die ja Zuschriften an die jüdische Gemeinde oder auch an andere Einrichtungen analysiert hat, wo eben rausgekommen ist, das sind teilweise gut bürgerliche Leute, die eben sich selbst wahrscheinlich auch als Teil der politischen Mitte sehen. Die fallen natürlich dann hier in Anführungsstrichen raus, beziehungsweise werden dann mutmaßlich dem Phänomenbereich rechts zugeordnet. Und das ist eben das Riesenproblem, das hier verallgemeinert eben erstmal alles, nicht alles, aber mit früher war es so, dass wirklich ein Großteil der Straftaten immer erstmal in den PMK rechts gerückt ist. Und das ist eben schon seit Jahren ein Fehler, das ist seit Jahren ein Problem. Jetzt sieht man ja zumindest in Anführungsstrichen die Entwicklung, dass, hast du eben richtig gesagt, immer noch der größte Teil, also knapp die Hälfte aller antisemitischen Straftaten eben hier der PMK, dem PMK rechts zugeordnet sind und dann eben folgend PMK ausländische Ideologie mit fast 2000. Da kann man jetzt aber auch sagen, okay, was heißt das denn? Was ist der Unterschied zwischen PMK links, gerade beim Thema Antisemitismus, PMK links, PMK ausländische Ideologie und religiöse Ideologie? Nehmen wir als Beispiel die Hamas. Da bei dir in Berlin gibt es ja mit diesem mittlerweile verbotenen Verein, Samidun. Wo würde man die einordnen? Ist das jetzt ausländische Ideologie? Gelten die als Hamas-Unterstützer schon als religiöse Ideologie? Sind die am Ende links? Links wahrscheinlich nicht, weil dafür sind die Delikte zu wenig. Aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, aber dazu ist Samidun ist natürlich ein sehr spannender Fall, weil grundsätzlich ja ursprünglich Samidun ja eher aus dem PFLP-Umfeld kommt. Eigentlich ja eher eine verfeindete Gruppierung mit der Hamas war. Natürlich in der Zuspitzung des Nahostkonflikts nicht erst seit dem 7. Oktober, aber vor allem seit dem 7. Oktober ist da aber tatsächlich dann trotzdem strategische Allianzen gibt. Also PFLP, ja, dezidiert tatsächlich links. Internationale Unterstützung, wahrscheinlich auch von deutschen Gruppierungen. Sprich, hier wirklich schwieriger Fall ist das. Die Hamas würde man ja tendenziell im ersten Moment auch wirklich bei religiös motiviert einordnen können, PFLP weniger. Jetzt gibt es da nun mal aber irgendwie dann doch Zusammenarbeit oder Überschneidungen. Dann, also zwischen PFLP und Hamas Sprich, dann könntest du sagen, es ist ausländische Ideologie, aber dann hast du tatsächlich auch noch Überschneidungen mit wahrscheinlich deutschen Aktivisten und deutschen linken Gruppen, die sich ja eh eher als Teil eines internationalen Kampfes sehen. Deswegen eh die Frage, ausländisch oder links zugeordnet. Ähnlich könnte man ja wahrscheinlich auch, ich sag mal, Taten, die begangen werden, aus einer Solidarität mit den Kurden interpretieren und vielleicht eine Schwierigkeit in der Zuordnung sehen.
Ich will nochmal schnell dazwischen grätschen an dem Punkt, nämlich, wenn wir nämlich nochmal auf diese Kritik schauen, ich habe schnell nochmal eine alte PMK-Statistik aufgemacht, jetzt in dem Fall von 2020, und da sieht man es sehr eindeutig. Im Jahr 2020 hatten wir insgesamt 2.351 antisemitische Straftaten. Das war ein Anstieg um 15% im Jahr 2020 eben schon gewesen. Und jetzt, Achtung, von diesen 2.350 waren 2.225 dem PMK rechts zugeordnet. Das heißt, das sind, keine Ahnung, 95%, 96%, 97%, also eine sehr hohe Zahl. Alle anderen Taten oder alle anderen Phänomenbereiche zusammen kommen auf 100, 120. Und genau das ist eben die Kritik daran. Also das scheint jetzt in Anführungsstrichen ein bisschen aufgebrochen zu sein, aber ich vermute, es ist immer noch so, dass eben viele, sagen wir, klassische antisemitische Schmierereien, die werden immer noch vorrangig dem Bereich PMK rechts zugeordnet, weil das scheinbar auch so im Kopf drin ist, in Anführungsstrichen bei der Behörde oder bei den Behörden, dass man eben sagt, okay, Antisemitismus ist rechts, gibt's weder links noch woanders. Das ist immer noch ein Problem, wobei es sich, wie gesagt, auch durch diese ja zunehmende Radikalisierung bei diesen ganzen anderen Gruppen mittlerweile ein bisschen angleicht. Aber im Endeffekt ist ja auch das keine Überraschung. Da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen.
Ja, Sven, ich würde jetzt gerne mal versuchen, diesen Vorwurf auch ein bisschen herzuleiten beziehungsweise mit Fakten zu untermauern. Also quasi, ob und warum denn diese Straftaten wirklich dann eher rechts zugeordnet werden als vielleicht dem richtigen Phänomenbereich. Weil, wie gesagt, es gibt ja irgendwie schon lange diese Erzählung darum, dass man sagt, naja, wenn kein Täter gefasst wird zum Beispiel, wenn nicht aufgeklärt wird, dann wird das automatisch rechts zugeordnet. Und ich habe das seit Jahren immer gehört und habe das ehrlich gesagt seit Jahren, ich habe das immer wieder mal danach gelesen und es gibt da auch Artikel drüber, die das bestätigen, und deswegen ist da auf jeden Fall einiges dran. Aber ich hatte schon immer so ein bisschen Unbehagen, das auch so zu kommunizieren, weil es natürlich ein komplexes Feld ist und am Ende man ja oft verpasst, ob sich da vielleicht auch irgendwas geändert hat, und dann erzählt man das irgendwie weiter und am Ende wurde die Statistik da ja auch irgendwie schon angepasst. Deswegen habe ich das jetzt auch nochmal versucht nachzuvollziehen und zu gucken, was stimmt denn da jetzt wirklich und stimmt es denn wirklich? Was ist denn da jetzt eigentlich gerade der Stand? Ich meine, zunächst kann man dazu sagen, dass zum Beispiel die Phänomenbereiche ausländische Ideologie, das ist eher ein neuerer Phänomenbereich, der dann im Laufe der Jahre erst hinzugefügt wurde zu der Statistik, zu den politisch motivierten Straftaten. Also das heißt, allein dadurch hat sich dann was geändert. Man brauchte dann erstmal überhaupt eine Kategorie, um solche Straftaten einzuordnen, um sie dann eben nicht bei rechts einzuordnen, um das salopp zu sagen. Ein Beispiel von 2014, das sehr präsent war, wo dann die Kritik so langsam losging, wo man sich gewundert hat, warum wird denn sowas rechts zugeordnet, das kann doch nicht sein. Das war der damalige Al-Quds-Tag in Berlin. Das hat hier Rias herausgefunden, dass dort Sieg-Heil-Rufe von wahrscheinlich eher Hisbollah-Anhängern, also offensichtlich von Hisbollah-Anhängern, auf diesem Al-Quds-Marsch 2014 eben dem Phänomenbereich rechts zugeordnet wurde. Und das ist ja relativ offensichtlich, dass das einfach so nicht richtig ist. Klar, man könnte jetzt argumentieren, wir interpretieren die Hisbollah jetzt einfach grundsätzlich als rechts, weil wir finden, das ist irgendwie eine rechte Ideologie. Darüber haben wir auch schon Themenfolge gemacht, ob man das so machen kann oder nicht. Das ist eine andere Debatte. So wie wir mit diesen Zahlen umgehen sollten, wäre das nicht die richtige Schlussfolgerung meiner Meinung nach, selbst wenn es dafür Argumente gibt. Man muss da differenzieren, weil sonst, ich sag mal, die Problemlösung einfach nicht funktionieren würde. Und wie gesagt, dann gab es ja immer mehr Berichterstattung, und 2017, 2018 ging das dann noch mehr los, dass das mal kritisiert wurde. Da gab es einen Tagesspiegelartikel darüber, und dann wurde das Ganze auch mehr und mehr hat es mehr Aufmerksamkeit auch von den Behörden bekommen. Und da sieht man dann auch, dass es tatsächlich sich zumindest vor allem nach der Problematisierung dieses Themas die Statistiken geändert haben, dass dann doch plötzlich, auch wenn die, wenn das Innenministerium damals auch immer gesagt hat, nein, 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 das gibt keine Verzerrung dadurch, sich dann über die Jahre hinweg das eben, wie du ja auch schon angedeutet hast, dann doch plötzlich geändert hat. Aber gucken wir doch mal, was ist denn eigentlich die Regel? Also was steht da eigentlich drin? Und man muss leider sagen, es sind es gab mehrere Anfragen der AfD dazu an das Innenministerium, an die Bundesregierung. Ich habe jetzt hier eine von 2023 und auch da erklärt dann die Bundesregierung, wie wird das gehandhabt, ja? Die Bundesregierung erklärt, nur wenn sich aus den Umständen der Tat und oder der Einstellung des Täters keine gegenteiligen Anhaltspunkte zur Tätermotivation ergeben, sind fremdenfeindliche sowie antisemitische Straftaten dem Phänomenbereich PMK-Rechts zuzuordnen. Trotz dieser Sonderstellung seien allerdings keine Verzerrungen festgestellt. Also, was schreibt die Bundesregierung? Ja, es werden die Straftaten der PMK rechts, dem Phänomenbereich PMK rechts zugeordnet, wenn man nichts anderes weiß, wenn man den Täter nicht gefasst hat, seine Ideologie quasi nicht erfragen kann oder wenn es keine anderen Anhaltspunkte gibt, selbst wenn man den Täter nicht hat, dass es eben nicht von rechts kommt. Das ist jetzt relativ offen. Man kann sich das meiner Meinung nach so vorstellen, wenn es jetzt zum Beispiel einen Zeugen gibt, der sagt, irgendwie einer ruft ganz, ganz überspitzt gesagt, Allahu Akbar und dann Juden raus, dann würde die PMK, und selbst wenn man den nicht kriegt, dann würde die PMK, würden die Behörden das natürlich PMK ideologisch motivierte Ideologie zuordnen. Aber religiöse Ideologie, Entschuldigung, zuordnen. Das heißt, aber es gibt immer noch eine Art Dunkelfeld, wenn eben nichts offensichtlich ist. Also sagen wir mal so, wenn jetzt in Neukölln Juden raus an der Wand gesprüht wird, wird das mit aller Wahrscheinlichkeit immer noch dem Phänomenbereich PMK rechts zugeordnet, obwohl es wahrscheinlich auch Anhaltspunkte dafür geben könnte, dass das eben entweder ausländische oder religiös motivierte Ideologie wäre. Also, das heißt, dieses Problem ist einfach immer noch da. Das Spannende ist daran, was ist denn die Begründung der Sonderregelung? Warum haben die denn nicht eine, wieso haben die denn nicht eine Kategorie nicht aufgeklärt? Ja. Also, weil Sonstige nicht verwechseln, du hast es ja gesagt, Sonstiges ist ja schon auch eine, sind ja schon auch ideologische Zuordnungen, also sprich Corona-Leugner, ja, die ja auch politisch motiviert sind, aber die Behörden dann eben nicht auf dem Rechts-Links-Skala, auf der Rechts-Links-Skala verordnen wollen. Warum sagt man nicht einfach, okay, wir haben hier Fälle, wir wissen, es sind ganz viele politisch motivierte Gewalt, aber wir ordnen sie nicht zu? Und da ist die Antwort der Bundesregierung, man habe bei den fehlenden, entgegenstehenden Gesichtspunkten antisemitische Straftaten dem Bereich rechts zugeordnet, da dies angebracht gewesen sei, um die Polizeibehörden insbesondere für antisemitische Straftaten im Bereich der PMK rechts zu sensibilisieren. Und das finde ich wirklich ein bisschen seltsam. Also das ist meiner Meinung nach eigentlich ein Eingeständnis dafür, dass es eine ideologische Motivation ist, die Straftaten, wo man nicht weiß, wer sie getan hat, automatisch rechts zuzuordnen, damit es eine Sensibilisierung der Strafvollzugsbehörden, also der Polizeibehörden, für das Problem Antisemitismus von Seiten von rechts gibt. Also das erschließt sich mir nicht, vor allem nicht über die Jahre hinweg. Ich glaube, mittlerweile ist es vielleicht angebracht, hier auch eine Sensibilisierung zu haben für Antisemitismus im Bereich ausländischer Ideologie, linker Ideologie oder von mir aus, wie du ja auch gesagt hast, aus der gesellschaftlichen Mitte. Also das fand ich schon bemerkenswert, als ich das dann so schwarz auf weiß gelesen habe.
Ja, das bestätigt ja am Ende nochmal genau diesen Aspekt, dass das damit reinfällt. Und ich will da nochmal bei bleiben, weil du jetzt ja diese Antwort der Bundesregierung angesprochen hast. Man kann ja auch nochmal auf der Seite des BKA gucken. Da wird auch so ein bisschen was darüber geschrieben, über den Bereich Antisemitismus, jetzt im Bereich PMK rechts. Da steht zum Beispiel, der Anschlag von Halle im Oktober 2019 hat einmal mehr und mit besonderer Schärfe deutlich gemacht, dass Deutschland auch fast 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des Dritten Reichs und trotz der jahrzehntelangen Aufarbeitung der Verbrechen des NS-Regimes nicht vor Antisemitismus und antisemitischen Straftaten gefeit ist. Antisemitisch ist Teil der Hasskriminalität, der aus einer antijüdischen Haltung heraus begangen wird. Für die rechte Szene in Deutschland ist der Antisemitismus seit jeher ein wichtiges, die Szene verbindendes Element. Das ist jetzt für den Bereich rechts. Und wenn man dann auf den Bereich links mal klickt als Beispiel, da taucht das Themenfeld Antisemitismus zum Beispiel gar nicht auf. Also man kann ja, wenn man, um das kurz zu erklären, das BKA hat ja so eine Schwerpunktseite mit den Zahlen von eben diesem Jahr und da gibt es dann nochmal eine Erklärung zu den einzelnen Phänomenbereichen, da kann man draufklicken und da kommen dann Unterpunkte und Überraschung, auch beim Themenfeld ausländische Ideologie taucht der Begriff Antisemitismus nicht auf und Überraschung, auch beim Themenbereich religiöse Ideologie taucht der Begriff Antisemitismus nicht auf. Das heißt, wo er auftaucht, ist eigentlich nur im Schwerpunktbereich Rechtsextremismus oder PMK rechts. Und das zeigt im Endeffekt dann nochmal genau das, was du gesagt hast. Für die Behörden ist immer erstmal dann das antisemitisch und wenn es antisemitisch ist, ist immer erstmal die Vermutung, dass es rechts ist. Und das ist im Endeffekt ja aber schon immer falsch gewesen. Denken wir nur zurück an die 70er Jahre, an die 60er Jahre mit Anschlägen, mit Mordanschlägen auf Jüdinnen und Juden in Deutschland. Das waren zwar auch Rechtsextreme, aber meistens waren es Vertreterinnen und Vertreter von linken Terrororganisationen. Bis heute ist hier zum Beispiel der Anschlag in München noch nicht offiziell aufgeklärt auf ein jüdisches Altenheim. Man geht davon aus, dass es linke Gruppierungen waren, ob sie Tupamaros waren oder ob es andere Gruppierungen waren. Bis heute ist das noch nicht abschließend geklärt, zumindest ist das mein letzter Kenntnisstand. Aber das zeigt einmal mehr deutlich, dass das ja im Endeffekt schon seit Jahrzehnten falsch läuft, wenn man das so möchte. Und vielleicht jetzt tatsächlich durch den aktuellen Nahostkonflikt oder durch das aktuelle Aufflammen in Anführungsstrichen des Nahostkonflikts endlich dazu führt, dass sich da etwas ändert. Wobei, wie gesagt, die Zahlen sind ja immer noch beim Bereich rechts am höchsten. Vielleicht wäre es gut, da mal genauer reinzuschauen, sich mal genau anzugucken, was hat die Polizei sich da oder was haben die Polizeibehörden sich da eigentlich alles genau angeschaut, was fällt da alles runter. Aber so dezidiert sind ja dann die Veröffentlichung eben nicht, sondern es geht hier immer ja nur um die gemeldeten Zahlen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, das BKA gibt ja quasi nur die Statistiken der Polizeibehörden raus. Was dann im Endeffekt dabei nachher rumkommt bei den Gerichtsverhandlungen, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Und da vielleicht auch nochmal aus meiner alten Arbeit heraus, ganz oft ist es so, dass Gerichte dann eben diesen politisch motivierten Charakter eben doch nicht berücksichtigen. Das heißt, wenn man dann sich die Verurteilung, wenn es denn überhaupt zu einer Verurteilung kommt, dafür müssen die Täter erstmal geschnappt werden. Und das ist ja genau der Aspekt, der dann auch damit reinfällt, dass bei vielen antisemitischen Taten die Täter gar nicht überführt werden, leider. Und das führt ja auch dazu, dass dann eben vieles eben im Dunkeln bleibt. Und was eben auch noch dazu kommt, Thema Dunkel, das Dunkelfeld, das haben wir auch noch gar nicht angesprochen. Das ist ja auch immer noch etwas, was da mit beisteht. Das heißt, es werden ja auch nicht alle Taten zur Anzeige gebracht, sondern es bleibt ja auch vieles im Unklaren, weil viele Leute sich eben immer noch nicht trauen oder im Internet auch nicht alles auftaucht. Das sind ja auch alles so Aspekte, die da mit reinfallen. Und als Beispiel, wenn irgendwo Hakenkreuze auftauchen, ist das natürlich immer erstmal tendenziell auch nicht falsch, das dem PMK rechts zuzuordnen. Aber mittlerweile wissen wir eben auch, dass gerade, muss man es leider so sagen, auch in der arabischen Welt eine gewisse Faszination für die Nationalsozialisten gibt, weil die ja etwas gemacht haben, worauf eben nicht alle, aber doch einige Menschen aus der arabischen Welt eben auch positiv blicken, nämlich eben den Holocaust. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Wie gesagt, nicht umsonst ist Mein Kampf eines der beliebtesten Bücher. Nicht umsonst kann man das in vielen arabischen Ländern, in Ägypten, aber auch in der Türkei, was jetzt nicht arabisch ist, aber eben kaufen in Übersetzung. Und das ist, glaube ich, schon ein Phänomen, was dann eben nicht klassischerweise zum rechten Aspekt gehört, sondern das muss man mittlerweile anders betrachten. Und das ist ja auch das, was du schon gesagt hast und was vielleicht auch ein Problem dieser Einordnung ist, dass ja sich gerade eben im Bereich Antisemitismus viele dieser Phänomenbereiche überschneiden und teilweise sehr ähnliche Ideologien haben. Und das ist ja auch etwas, worüber wir schon gesprochen haben, dass Antisemitismus eben kein Phänomen ist, was nur im Bereich rechts vorhanden ist, sondern ein Antisemitismus ist immer schon ein gesamtgesellschaftliches Problem gewesen. Und das ist das große Problem, was aber bis heute nicht so gesehen wird, sondern Natürlich, in Anführungsstrichen, aufgrund der Geschichte ordnet man den Antisemitismus am liebsten immer erstmal in der rechten Ecke ein, weil es da eben am einfachsten ist, damit umzugehen. Man kann es also auf die Rechten schieben und im Phänomenbereich Mitte, den es nicht gibt, oder im Phänomenbereich links und so weiter, da kann man keine Antisemiten sein, weil, Zitat von dem, was ich eben schon vorgesagt habe, wir ja eine sehr lange, und zwar eine jahrzehntelange Aufarbeitung der Verbrechen des NS-Regimes eben haben, das Sarkasmus. Ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, der Hintergrund. Also dieses besser Deutschland, das nicht antisemitisch sein kann, weil es eine Aufarbeitung gegeben hat, halte ich einfach immer noch für falsch.
Sven, das geht ein bisschen weg vom Thema, aber natürlich sehr spannende Debatte, die wir jetzt ja gerade wahrscheinlich immer wieder führen können, weil ja im Endeffekt alle gerade aufrufen, in a way irgendwie die Vergangenheit zu vergessen, um irgendwelche Handlungsempfehlungen entweder für oder gegen Israel auszusprechen. Da
Grüße an die Linke.
Ja, aber es ist ein kleiner Exkurs, aber ich finde es ein bisschen spannend, weil im Endeffekt die einen sagen so, die Deutschen, die machen aus Schuldabwehr, sind sie total Israel-solidarisch, weil sie quasi damit ihre Schuld entlasten wollen, dass man jetzt eben solidarisch ist mit Israel, weil ja viele Juden geflohen sind nach Israel nach 1945. Und die anderen sagen, naja, die Schuldabkehr der Deutschen ist, jetzt Israel zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben, oder man sich so insgeheim ein bisschen darüber freut, dass die Israelis, sprich die Nachfahren der Juden, die ja auch im Dritten Reich verfolgt werden, jetzt ja eigentlich die Täter sind oder genauso schlimm sind und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwie wird diese Debatte gerade wieder richtig wild geführt. Ich finde, das ist oft so ein Dilemmata, und aus dem man nicht rauskommt, und die Leute werfen sich dann gegenseitig das immer vor, und vielleicht gibt es für beides irgendwie Argumente. Ich glaube, aber hier wissen die meisten, wie ich dazu stehe. Ich glaube, die Deutschen freuen sich immer sehr darüber, wenn sie den Israelis jetzt doch mal sagen können, wie sie sich zu verhalten haben, und weil man wüsste ja selber aus eigener Erfahrung, wir haben ja aus unserer Vergangenheit gelernt. Aber ich sehe tatsächlich so ein bisschen den Punkt, dass natürlich so eine bedingungslose Israel-Solidarität auch eine Art Schuldabwehr-Effekt haben könnte. Egal. Anderes Thema. Und zwar, ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Zahlen der Kriminalstatistik und auch ein bisschen auf das, was du davor gesagt hast, als was wir gesagt haben mit dieser Analyse. Ich meine, es darf jetzt natürlich nicht der Eindruck entstehen, dass man sagen will, so, ey, dieses ist ja voll overrated, was da bei Recht steht, das ist alles gar kein Problem, das ist alles gar nicht so schlimm. Weil es ist offensichtlich, dass wir ein Problem haben mit Rechtsextremismus in Deutschland, auch mit Antisemitismus im Rechtsextremismus. Insbesondere haben wir, glaube ich, auch wieder ein erstarkendes Problem mit einem sehr radikalen Rechtsextremismus. Das sehen wir insbesondere in Ostdeutschland. Das sehen wir, wenn jetzt wieder linke Jugendzentren auch wirklich angegriffen werden, wenn 14-Jährige Anschläge auf Flüchtlingsheime planen und auch schon durchgeführt haben. Das ist ein Problem. Viele Beobachter sprechen schon davon, dass diese sogenannten Baseballschlägerjahre zurück sind. Das kann man alles nicht leugnen. Aber man muss trotzdem, wenn wir solche Zahlen haben, differenzieren, weil sonst kann man diese Probleme auch nicht angehen. Und deswegen finde ich zum Beispiel spannend, das wird jetzt ja nach und nach noch kommen. Ich glaube, Hamburg hat jetzt tatsächlich heute oder gestern ja mal die eigenen Zahlen zum Beispiel vorgelegt, weil das auch nochmal ein spannender Punkt ist, mal zu gucken, wo ist denn eigentlich was das größte Problem? Und deswegen ist immer so mein beispielhaftes Plädoyer für Differenzierung ist doch zum Beispiel zu sagen, wenn man jetzt zum Beispiel auf Antisemitismus guckt oder auch auf Queer- und Homosexuellenfeindlichkeit, dann müssen wir doch in der Lage sein, zwei Wahrheiten zu akzeptieren. Und zwar, dass ein ESC in Bautzen von Rechtsradikalen angegriffen wird, aber ein homosexueller Lehrer an einer Moabiter Schule von muslimischen Kindern weggemobbt wird. Und das ist beides ein Problem, und wir müssen halt in der Lage sein, das beides zu problematisieren und beides ansprechen zu dürfen. Und deswegen wäre es halt wichtig, oder ist es halt wichtig, dass auch solche Zahlen eben am Ende differenzierte Ergebnisse bekommen, damit wir im Zweifel auch Konzepte entwickeln können, die in der ostdeutschen Provinz Lösungen finden können gegen Rechtsextremismus, oder in migrantisch geprägten Stadtteilen in Großstädten man vielleicht mit religiöser oder ausländisch-politisch motivierter Ideologie umgehen kann. Und deswegen ist es wichtig, hier mal drauf zu gucken, vor allem ja auch im Bereich Antisemitismus.
Definitiv. Das ist, glaube ich, auch ein großes Lehrfeld, sage ich mal. Weil gerade das, was du jetzt angesprochen hast, das gibt es ja zwar auch, also dieser Bereich gegen queere Menschen. Da bin ich mir jetzt aber tatsächlich gar nicht sicher, ob die alle oder ob der Fall, den du jetzt in Berlin angesprochen hast, da ist ja sowieso, soweit ich das jetzt nachgelesen habe, das ist ja alles ein bisschen suspekt, weil sich auch die Schulbehörde etc. nicht so richtig dazu äußern wollen und man sich ja auch ein bisschen, sagen wir mal, wegduckt in den Behörden bei solchen Fällen. Das ist ja leider auch ein Problem, was wir haben. Das heißt, das wäre wahrscheinlich ein Fall, der dort gar nicht auftaucht, weil der dann eben doch in dieses Dunkelfeld hineinfällt, weil man natürlich, muss man so sagen, gerne ja sowas außen vor lässt, also sowas eben gar nicht dann zur Anzeige bringt. Ich würde mal behaupten, dass, wenn wir jetzt im Kontext Schule sind, dass zum einen ja, also du hast ja angesagt, das ist eine Grundschule, ne? Gut, in Berlin gehen die Grundschulen bis zur 6. Klasse. Nichtsdestotrotz ist ja keiner der dort potenziell oder keiner der anwesenden Schülerinnen und Schüler strafmündig. Das heißt, wenn überhaupt, wären es ja im Endeffekt die Eltern, die dann zur Verantwortung gezogen werden könnten. Und ich glaube, das führt auch ganz oft dazu, dass solche Taten gar nicht erst angezeigt werden, weil es natürlich auch dazu führt, jetzt auch ein bisschen aus dem Gefühl heraus, wenn dort eine Lehrkraft sich äußert. Denk mal zurück, wir haben vor 2 Jahren, wo sich die beiden Lehrkräfte an ostdeutschen Schulen über das Problem geäußert haben, wie mit diesen Lehrkräften umgegangen worden ist. Und das ist, glaube ich, bis heute ein Problem, dass eben auch die Behörden da nicht hinterstehen oder dass eben auch Kolleginnen und Kollegen da nicht hinterstehen. Wenn ich jetzt bei dem Beispiel mit der Lehrkraft mal bleibe, die du angesprochen hast, da ging es dann ja auch darum, dass Kollegen ihm vorgeworfen haben sollen, dass er irgendwie zu nah an Kindern war. Also dieser Aspekt, was man dann auch immer wieder homosexuellen Menschen zuschreibt, wenn man ein Problem damit hat, dass die eben Nähe suchen, was ich kenne jetzt den Fall nicht genauer, sondern eben auch nur das, was dort berichtet und geschrieben worden ist. Das heißt aber, das ist ja auch so ein klassisches Phänomen von Homophobie, dass man eben denen dann eben auch in Anführungsstrichen eine Mitschuld gibt, was ja totaler Quatsch ist. Und das ist ja auch so ein Phänomen, was damit reinfällt. Und deswegen glaube ich, dass gerade in dem Bereich eben auch wirklich viele Sachen gar nicht zur Anzeige gebracht werden. Und auch im ganzen Umfeld von dem Aspekt queere Menschen oder homosexuelle Menschen ist, glaube ich, auch die Dunkelziffer nochmal deutlich höher, weil wahrscheinlich auch jetzt wieder verallgemeinert, aber wahrscheinlich auch da relativ viele sind, die dann bestimmte Straftaten am Ende auch nicht anzeigen, weil man eben das, was wir auch schon öfter hatten von der Diskussion her, diese Debatte, dass man damit ja der AfD in die Hände spielt, in Anführungsstrichen, vielleicht auch vorbeugen möchte, indem man eben bestimmte Phänomene, sagen wir mal, auslaufen lässt und nicht offen anspricht.
Ja, aber nur um das nochmal klarzustellen, das Beispiel jetzt mit der Schule in Berlin, das war jetzt kein Beispiel, was ich jetzt direkt im Zusammenhang mit der Statistik zur politisch motivierten Kriminalität bringen wollte, sondern nur grundsätzlich, um aufzuzeigen, dass es eben unterschiedliche Probleme gibt in unterschiedlichen Orten und Differenzierung wichtig ist. Ich glaube nämlich ziemlich sicher, dass solche Fälle da gar nicht reingezählt werden würden. Ein klassischer Ehrenmord zum Beispiel würde ja auch nicht als politisch motivierte Straftat gelten. Also das ist tatsächlich vielleicht nochmal ein anderer spannender Punkt, auf den wir jetzt hier gerade kommen, dass natürlich die Frage ist, was religiöse Ideologie, was da dann als politisch motivierte Straftat oder eben auch nicht politisch motivierte Straftat gesehen wird, weil zum Beispiel Rechtsextreme, die CSDs angreifen, natürlich als politisch motivierte Straftat gezählt wird. Ich glaube, wenn jetzt, ich sag mal, muslimische Menschen, Homosexuelle auf der Straße angreifen, würde das gar nicht als politisch motivierte Straftat gelten.
Kann man relativ deutlich sehen. Ich habe nochmal in die Zahlen geschaut. Im UTF sexuelle Orientierung, was ja der Phänomenbereich wäre, gab es genau 28 Delikte, die der religiösen Ideologie zugeordnet worden sind. Und das halte ich jetzt tatsächlich, also gut, hier sind nochmal 938, die dem Bereich Sonstige zugeordnet worden sind. Kann jetzt natürlich sein, dass da einige reinfallen. Kann aber auch sein, dass die dann wieder in einen ganz anderen Bereich gehen. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen der Phänomenbereich. Insgesamt gab es da 253 Gewaltdelikte, 232 Körperverletzungen waren das, die sich eben gegen die sexuelle Orientierung gerichtet haben. Das heißt aber der Großteil eben auch wieder im Bereich rechts. beziehungsweise im Bereich dann eben Sonstiges, was hier reinfällt. Und wenn man nochmal draufschaut auf den Phänomenbereich geschlechtsbezogene Diversität, da sieht es im Endeffekt ähnlich aus. Auch da die Phänomenbereiche Rechts und sonstige Zuordnung am stärksten und bei Religiöse nur 10. Also kann gut sein, dass du mit deiner Vermutung richtig liegst, dass diese Fälle entweder gar nicht auftauchen oder dann vielleicht bei Sonstiges zugerechnet werden. Aber auch da haben wir allein beim Aspekt Rechtsextremismus einen Anstieg von 99%. Das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen das, was eben in diesem Bereich CSD Ostdeutschland fallen könnte. Wie gesagt,
auch in Berlin. Auch in Berlin.
Genau. Und da gibt es aber eben auch das, dass ja die Frage wirklich ist, was passiert eben mit diesen Aspekten. Kann natürlich auch sein, dass auch solche Phänomene, wenn man jetzt eben eine Beleidigung als dabei hat bei einem Angriff, dass es dann auch erstmal wieder eher dem Phänomenbereich rechts zugeordnet wird. Und wenn man es dann nicht genau kann, würde ich jetzt tatsächlich vielleicht vermuten, dass es dann in den Bereich sonstige fällt. Aber wie gesagt, dazu sind die Zahlen hier oder auch die Berichte in dem Factsheet zu oberflächlich, um das wirklich genau sagen zu können.
Ja, und wie gesagt, ich möchte nur noch mal wiederholen, nicht, dass mir das dann kritisiert wird. All das ist ja gar nicht politisch motivierte Kriminalität. Es war für mich nur ein Beispiel dafür, dass es in unterschiedlichen Gegenden in Deutschland unterschiedliche Probleme gibt, die man dann eben auch unterschiedlich bewerten muss und auch so benennen muss und man eben nicht immer nur grundsätzlich sagen kann, ah ja, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, hier irgendwie Homophobie ist es, nur muss man trotzdem gucken, wo kommt die her, wer ist in dem Fall der Täter und was können wir spezifisch gegen die einzelnen Täter oder die ideologische Motivation dieser Täter tun, weil es dann man eben andere Konzepte braucht, um quasi rechtsextreme Homophobie beispielsweise oder islamistische oder muslimische Homophobie oder christliche Homophobie oder was auch immer zu bekämpfen. Und deswegen bin ich auch relativ empört, weil ich das gerade gelesen habe, über die Stellungnahmen oder die Aussagen quasi des Berliner Queerbeauftragten zu dem Fall, dass es wirklich einfach eine Anhäufung, also zu dem Fall an der Berliner, an Moabiter Schule, wo ein homosexueller Lehrer von vor allem muslimischen Kindern und Eltern weggemobbt wurde, der dazu sagt, naja, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, auch die Zeugen Jehovas, das sagt er literally, auch die Zeugen Jehovas haben ein Problem, die katholische Kirche und die Evangelikalen sowieso. Ja, das ist ja per se alles richtig. Es ist nur wirklich eine, meiner Meinung nach, einfach ideologisch motivierte Realitätsverweigerung und Relativierung des Problems, weil es gibt nun mal keine Schulen in Deutschland, in denen es eine Mehrheit von radikalen Zeugen Jehovas gibt, die homosexuelle Lehrer wegmobben. Und das gibt es auch nicht von Evangelikalen oder Katholiken. Also das muss man eben dann schon so problematisieren und einfach ansprechen als ein Problem, wie es ist. Und wenn es das gibt, dann von anderen Religionsgruppen, dann muss man das eben dort auch ansprechen. Aber man kann es nicht so relativieren. Vor allem diese Rufe nach, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, die kommen ja nicht, wenn das von rechts kommt. Zu Recht kommen die da nicht. Wenn es rechte Homophobie gibt beim CSD, ja, wenn da Nazis stehen, Neonazis stehen beim CSD und queere und homosexuelle Menschen verprügeln, dann würde der Queerbeauftragte von Berlin niemals auf die Idee kommen und sagen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und das müssen wir, no shit, intersektional bekämpfen. Also ich kann es nicht fassen, es tut mir leid, es ist ein bisschen weg vom Thema, aber das hat mich wirklich fassungslos gemacht.
Ja, vielleicht dazu nur noch ein Wort, ein paar mehr Worte. Du hast ja gesagt, der ist homosexuell und jüdisch. Aber dass der Lehrer, der in Moabit da.
Achso, ich hatte gar nicht gesagt, dass er jüdisch ist.
Genau, ist er. Und ja, da wollte ich nur noch den letzten Punkt dazu machen. Soweit ich das gelesen habe, hat er das aber zum Beispiel in der Schule ja gar nicht gesagt. Und das zeigt ja auch wieder, was für eine problematische Situation wir mittlerweile in Deutschland erreicht haben, dass Menschen sich nicht, ich würde jetzt nicht sagen, zu ihrer Religion bekennen können, weil du kannst dich eigentlich zu jeder Religion bekennen, nur bei einer religiösen Gruppierung muss man scheinbar leider immer noch Angst haben, das offen zu sagen. Und das ist in dem Fall ja wieder das Judentum. Du kannst dich also nicht als Jude scheinbar, zumindest in dieser Berliner Schule, oder man kann es nicht, aber es gibt den begründeten Verdacht scheinbar, dass es da eben ein Problem gibt, sich offen dazu bekennen zu können. Und das ist ja auch nochmal was Bedenkliches, was hier mit reinspielt.
Ja, ich habe zum Abschluss meiner Meinung nach, also zumindest ich bin soweit am Ende, noch eine kleine Anekdote zu dem Thema, was für mich veranschaulicht, welche Probleme es einfach gibt bei der ideologischen Zuordnung von politischen Straftaten, wenn Täter nicht ermittelt werden können. Und zwar hatte die Zeit an dem Tag der Veröffentlichung der Zahlen, über die wir die ganze Zeit reden, erstmal, also ich bin darauf aufmerksam gewesen, weil ich das bei X gesehen habe, da haben sie eben dazu, die haben einen Artikel dazu gemacht, den haben sie dann natürlich bei X gepostet und dann war der Teaser-Text dazu: Rechte Gewalttaten haben im Jahr 2024 erneut zugenommen, Opferverbände registrieren 2024 fast 3500 Fälle, auch immer mehr Kinder und Jugendliche sind betroffen. Und das Foto, was quasi dann bei X auftaucht, wenn man einen Artikel verlinkt, also das ist quasi dann nicht bei X hochgeladen, sondern das wird dann automatisch aus dem Artikel von Zeit Online generiert. Das ist ein Foto einer kaputten Fensterscheibe. Und diese kaputte Fensterscheibe gehört zur Kneipe Beisel im Neukölln. Und wer vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, die pro-palästinensischen Umtriebe in Berlin verfolgt hat, der wird mitbekommen haben, dass das Beisel, was sich immer dezidiert Israel solidarisch positioniert, des Öfteren angegriffen wurde mit Steinwürfen oder einmal auch einem Brandsatz. Und einmal sind auch zwei Menschen ins Beisel rein und haben den Wirt bedroht. Also die sind, wie gesagt, werden jetzt öfters angegangen. Und das ist offensichtlich wegen ihrer Positionierung zu Israel und ihrem Kampf gegen Antisemitismus. Dafür werden sie angefeindet und die Zeit hat eben dieses Bild aber als eine Art Symbolbild genommen, dafür zu sagen, dass rechte Gewalttaten zugenommen haben. Okay, dann könnte man ja denken, ja, das Ganze ist nur ein Symbolbild aus Versehen. Die haben irgendwie bei Picture Alliance irgendwie oder bei DPA eingegeben, rechte Gewalt, und dann kommt eben dieses Foto und die denken, es ist halt einfach nur eine zerstörte Fensterscheibe. Allerdings, wenn man in den Artikel dann reinklickt und nicht nur bei X den Teaser sich anschaut, dann ist dieses Bild da eben auch mit der entsprechenden Bildunterschrift. Und da steht dann, die Kulturkneipe Beisel in Berlin hat sich öffentlich gegen Antisemitismus positioniert und war wiederholt das Ziel von Angriffen. Deutschlandweit ist die Anzahl rechter Gewalttaten gestiegen. Ja, meine Güte, es ist halt einfach mit allergrößter Wahrscheinlichkeit sehr zu bezweifeln, dass die Täter, die das Beisel angegriffen haben, politisch rechts zu verordnen sind. Das ist mit aller Wahrscheinlichkeit entweder links oder ausländische Ideologie. Die zwei Herren, die ins Beisel reinmarschiert sind und den Wirt bedroht haben, die kann man, wie man aus Erzählungen und aus Auszeugenaussagen schließen kann, getrost der ausländischen oder vielleicht sogar religiösen Ideologie zuordnen. Die Steinwürfe könnte man, wie gesagt, wahrscheinlich eher der linken Ideologie zuordnen. Und ich weiß nicht, wie das in der Statistik gezählt wird, über die wir gerade reden. Das sage ich ganz offen, weil das haben wir jetzt ja nicht einzeln nachvollzogen. Nur die Zeit hat es halt quasi so gemacht, wie man das oft dann eben bei der polizeilichen Statistik kritisiert über die politisch motivierte Kriminalität, und hat es dann einfach, weil es eine linke Kneipe, sie sich gegen Antisemitismus einsetzen, hat man es halt eben als Bild genommen, um zu illustrieren, dass rechte Straftaten zugenommen haben.
Okay, ich mache aber noch einen kleinen Rundumschlag zum Schluss. Und zwar haben wir jetzt ja über quasi die Taten gesprochen, die von der Polizei bzw. vom Bundeskriminalamt, ja, von den einzelnen Polizeibehörden dann erfasst wurden. Und was man natürlich da immer noch mal fragen kann ist, oder haben wir auch schon drüber gesprochen, aber woher kommt das alles? Und was da natürlich sehr stark mit reinspielt, ist auch eine Veränderung von meiner Meinung nach von Radikalisierungsprozessen. Das Ganze eben nicht mehr wie früher auf der Straße durch Schulhof-CDs etc. stattfindet, sondern auch das ein Punkt, über den wir schon gesprochen haben, deutlich stärker über das Internet. Und da sehen wir ja auch, haben wir auch in den vergangenen Wochen gesehen, was passiert. Es ist jetzt wieder eine rechte Gruppierung aufgeflogen. Bei Zeit wurden sie, glaube ich, als die Dorfnazis betitelt, bei anderen Seiten auch. Also vor kurzem, das waren ja wirklich alles, oder nicht alles, aber großteils noch Kinder. Du hast ja auch schon angesprochen, wer damit beteiligt war und so weiter und so fort. Das heißt, wir sehen hier eine sehr stark und sehr schnell steigende Form der Radikalisierung, die eben auch sehr kurz ist, wohingegen wir das von früher, ja, früher ist jetzt auch wieder relativ, aber so vor 10, 15, sagen wir vielleicht noch 20 Jahren gesehen haben, dauern so Radikalisierungsprozesse eben eine ganze Weile. Und das hat sich in den letzten Jahren deutlich verkürzt. Zum einen eben meiner Meinung nach sehr stark aufgrund dieser Online-Radikalisierung, die ja eben es wirklich in sehr kurzer Zeit ermöglicht, sehr viel zu erfahren. Und das ist jetzt eben nicht nur der Phänomenbereich Rechts, sondern eben auch Bilder zum Nahost oder zum Krieg in der Ukraine, nicht in der Ukraine, sondern im Gazastreifen, was dann mit Bildern gemacht wird, dass dann eben da auch auf unterschiedlichsten Ebenen ja Verschwörungen entstehen und so weiter und so fort. Und um es da vielleicht kurz zu machen, wen es interessiert, im Spiegel gab es dazu ein Interview mit Julia Ebner, die ist an der Oxford University mittlerweile tätig und hat dort das sogenannte Violent Extremism Lab, das sie dort leitet. Und die hat eben dem Spiegel ein Interview gegeben, wo sie nochmal so ein bisschen genauer spezifiziert, wie so Radikalisierungsprozesse eben ablaufen und wie sich das entwickelt. Und sie kommt im Endeffekt zu dem Schluss, also sie wird vom Spiegel dann gefragt, was eben die deutsche Politik tun könnte. Und sie schreibt eben langfristig müsse man vor allem die junge Generation schützen. Das geht vor allem mit digitaler Kompetenz, also gefälschte Videos zu erkennen. Aber, und da kommt jetzt so ein bisschen mein Punkt, witzigerweise ist es ganz oft so, wenn man das mit Schülerinnen und Schülern macht, dann erkennen die relativ schnell, was gefälschte Videos sind, wenn sie sich das angucken. Also wenn sie sich wirklich darauf konzentrieren, aber so in diesem TikTok-Rhythmus von Millisekunden an Aufmerksamkeit reicht ja schon eine Sekunde, wo du was mitkriegst, und in dieser Sekunde kannst du ja gar nicht erkennen, ob das ein gefälschtes Video ist, und trotzdem sind die Bilder in deinem Kopf. Das heißt, ja, es mag ein wichtiger Punkt sein, dass diese digitale Kompetenz dahin führt, aber ich glaube, der andere Punkt, der da noch deutlich stärker mit reinfallen muss, ist eben auch wieder zum einen die dahinterstehenden Konzerne deutlich mehr in die Verantwortung zu nehmen, weil man kann noch so viel mit denen zu digitaler Kompetenz machen, das bringt im Endeffekt nichts. Das ist ja genauso, wie wenn ein Zeitungsartikel erscheint mit einer Falschnachricht drin, die falsche Nachricht bleibt im Kopf und die Richtigstellung, die dann vielleicht 2-3 Tage später kommt, die verpufft ja meistens auch, wenn sie an der gleichen Stelle auftaucht, weil das natürlich das zuerst Gelesene im Kopf bleibt und sich vielleicht auch schon verfestigt hat, obwohl es nicht stimmt. Bestes Beispiel dafür, wir erinnern uns alle an diesen angeblichen Raketenbeschuss von Israel auf das Krankenhaus im Gazastreifen, wo sich herausgestellt hat, dass es Friendly Fire war. Das hat aber fast keiner mehr mitbekommen, weil eben da schon der Duktus oder die Propaganda der Hamas gewirkt hat. Und das ist so ein bisschen das Phänomen, was wir sehen. Was sie dann weiter sagt, ist vielleicht der Aspekt, dass man sich genauer mit der eigenen Psychologie in Online-Räumen mehr beschäftigt. Das mag vielleicht sein, was natürlich auch damit reinspielt, dass man Warnsignale von Radikalisierung besser bemerken soll. Aber auch das ist schwierig, gerade im Kontext Schule wäre es schön, aber es wird ja nicht einfach sein, sowas immer mitzubekommen. Das sind so ein bisschen ja die Probleme, die da in meinen Augen offen bleiben.
So Sven, jetzt hast du uns auf jeden Fall noch über die Stunde gequatscht.
Das war hier mein Plan.
Das machst du auch nur, weil du weißt, ich muss schneiden.
Korrekt.
Ja, nee, aber tatsächlich spannende Punkte, Radikalisierungsprozesse und solche Dinge, darüber könnte man jetzt wahrscheinlich auch noch mal weitere 3 Stunden sprechen. Aber ich will keine Lust, das dann zu schneiden. Also von mir aus war's das jetzt. Gebt uns ein Like. Folgt uns, empfehlt uns weiter, kommentiert, wie auch immer.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.